Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen bei den Kinderdocs. Heute wird es so richtig, richtig nützlich. Es geht nämlich um Hausmittel, die man in der Familie richtig gut anwenden kann, wenn die Kinder sich nicht gut fühlen oder kleinere oder größere Befindlichkeiten haben. Es geht im weitesten Sinne um Naturheilkunde. Und das bespreche ich alles mit meinen beiden Kinderdocs. Das sind die Hamburger Kinderärztin Dr. Claudia Haupt. Sie ist Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo Claudia.
Hallo liebe Insa.
Und Dr. Charlotte Schulz. Sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo Charlotte.
Ja, hallo Insa.
Mein Name ist Insa Gall, genau. Ich bin Redakteurin hier beim Abendblatt und bin total gespannt. Also man muss ja manchmal auch schwerere Geschütze vielleicht auffahren bei Kindern in medizinischer Hinsicht, wenn die krank sind. Aber manchmal, und das ist ja besonders erfreulich, helfen auch wirklich alte Hausmittel, die vielleicht überliefert sind. Und da wäre ich sehr gespannt, was ihr da empfehlt.
Ja, das ist schön. Also wir wollen uns auch auf solche Dinge beschränken. Wir wollen über Hausmittel sprechen, pflanzliche Mittel und andere Maßnahmen, die man ergreifen kann und die man auch normalerweise leicht bekommen kann. Das ist sozusagen so eine Mischung aus dem, was wir auch in der Praxis empfehlen und dem, von dem wir wissen, dass Eltern da große Stücke drauf halten. So würde ich es mal
beschreiben. Also die schon auch gute Erfahrungen gemacht
haben. Genau. Und das sind Maßnahmen, die eine sinnvolle Ergänzung zur klassischen Medizin darstellen können und sie auch in bestimmten Fällen durchaus ersetzen können.
Ja. Allerwichtigsten, das wollten wir gerne hier nochmal so an den Anfang stellen, ist es für kranke Kinder, für die kleinen Kinder insbesondere, wenn Eltern ein bisschen Zeit haben und sich diesen Kindern einfach liebevoll widmen. Und das ist einfach, ehrlich gesagt, das Allerwichtigste.
Also Zuwendung in den Arm nehmen, einkuscheln im Bett.
Ja. Auch ein bisschen ein Ohr haben und irgendwie über diese Beschwerden und Befindlichkeiten auch einfach die wahrnehmen und auch zeigen, dass man das ernst nimmt und dass man guckt, dass man den Kindern irgendwie helfen kann. Zu diesen ganz allgemeinen Dingen, das würden wir auch gerne nochmal sagen, gehören, oder wir steigen vielleicht direkt mit einem Symptomkomplex ein.
Ja, das wäre super, also genau. Das interessiert Fieber. Ja alle Eltern. Genau.
Nehmen wir Fieber.
Ja. Ja. Nehmen wir Fieber. Also ganz allgemein bei Fieber haben wir auch schon mal in unserer Fieberfolge. Kurzer Verweis darauf.
Die könnt ihr gerne nachhören, ja, liebe Eltern.
Genau. Kinder und Jugendliche, die fiebern, die hohes Fieber haben, brauchen reichlich Flüssigkeit. Mhm. Und das ist eigentlich Flüssigkeit und sie brauchen Ruhe.
Sie brauchen die Möglichkeit, Wärme abzugeben. Das hatten wir auch schon mal erwähnt. Sie müssen lose Kleidung tragen. Wir können ihnen sehr helfen, wenn sie im Fieberanstieg, wenn sie wirklich frieren und schütteln, eine schöne warme Decke drüber tun und ein doppeltes Paar Söckchen. Aber sobald sie sozusagen aufgewärmt sind und dann mit hochrotem Kopf und schwitzend da liegen, weg mit den Decken, weg mit den Klamotten, nur noch so eine dünne Decke drüber, sehr viel Flüssigkeit anbieten, genau.
Auf und keinen Fall eine Mütze.
Ja, weil über den Kopf werden 40% der Wärme abgegeben. Was ein guter Grund ist, bei sehr kaltem Wetter eine Mütze zu tragen.
Ja, genau.
Und das heißt, helfen da auch dann so kühle Wickel oder
ja,
so?
Ja, genau. Durchaus.
Das kennen wir alle, kennen wir alle selber früher aus unserer Kindheit. Genau, die kühlen Wickel, also die Wadenwickel, ne? Das ist so das, was ja alle irgendwie als erstes vielleicht im Sinn haben.
Wieso Waden?
Ja, also bei größeren Kindern, bei Kindern ab, ja, man muss so ein bisschen gucken, so prinzipiell ab einem Jahr kann man Wadenwickel machen, wenn die Waden ganz heiß sind. Manche Kinder, gerade die kleineren, die sind ja aber bei hohem Fieber zentralisiert, nennen wir das. Das heißt, die haben ganz kalte Füße und Hände und auch eigentlich kalte Beinchen. Und der Körper und der Kopf, alles glüht. Dann sind diese Wadenwickel natürlich nutzlos.
Nee, die sind sogar schädlich.
Ja, aber wenn diese Kinder eben so glühende, heiße Beinchen haben, dann kann man eben die Wadenwickel machen. Wobei, also in meiner Erinnerung waren die eiskalt und das soll man bitte nicht tun.
Nein.
Also man soll sie lauwarm machen. Man sagt etwa so 5 Grad weniger als die Körpertemperatur.
Ne? Weil wir an der Hautoberfläche ja auch viel kühler sind als im Kern. Und da reicht das dann völlig aus, wenn das so handwarmes Wasser ist.
Genau, und damit würde man ein Baumwolltuch, zum Beispiel so ein Küchenhandtuch, kann man damit eben richtig das durchnässen, auswringen, dann um diese Waden wickeln und noch ein trockenes Handtuch darüber. Und das lässt man dann 10 Minuten etwa drauf.
Dann ist es eh warm, muss man auch sagen.
Dann ist es auch eh angewärmt. Und auch uns nochmal ganz wichtig, das geht nur bei Kindern, die das so mitmachen, ne? Die ganz kooperativ sind. Also das macht man jetzt nicht auf Zwang bei Kindern, die sich dagegen wehren, weil sie das ganz, ganz, ganz unangenehm finden.
Genau. Und sag mal, Charlotte, so ein kühles Tuch auf die glühende Stirn, ja, genau. Ist das auch gut?
Natürlich, das geht ja genauso gut. Und man kann sonst auch einfach so Pulswickel machen ans Handgelenk, das geht natürlich auch.
Und man kann bei den größeren Kindern, die sehr hohes Fieber haben, auch durchaus, wir haben ja sehr große Gefäße in den Leisten, man kann auch dann auf die meisten Regionen so einen kühlen Wickel machen. Mhm. Aber eben, wie du schon sagtest, Charlotte, das hatten wir ja schon beim Fieber-Thema mit Lars. Der, als wir gesagt haben, ja, aber bitte nicht, wenn die Kinder das nicht möchten, dann sagte Lars, oh, ich liebte das als Kind. Und Charlotte meinte, ja, und ich fand es ganz furchtbar. Sodass ich denke, wir sollten unsere Kinder da jetzt wirklich nicht zu zwingen. Also die, die sagen, ja, das tut mir gut, bei denen machen wir das und bei den anderen machen wir es halt nicht. Genau. Kühle Getränke haben wir noch nicht erwähnt. Mhm. Es ist ganz schön, wenn man so hoch fiebert, wenn man die Getränke kühl anbietet, weil das auch ein bisschen zur Abkühlung beiträgt.
Also Kühlschrank kühl oder Eiswürfel kühl?
Nee, ja, nicht Eiswürfel kühl. Nein, nicht Eiswürfel kühl.
Genau. Nächstes Thema Husten. Mhm. Bei Husten gibt es ja viele, viele Dinge, die Patienten und die Eltern irgendwie so im Repertoire haben. Ich glaube, das, was tatsächlich wirklich bewährt ist, ist ein Tee mit einem Teelöffel Honig. Ab einem Jahr, ganz wichtig, unter einem Jahr dürfen die Kinder keinen Honig essen oder trinken. Denn dieser Honig hat tatsächlich die Eigenschaft, der ist antiviral, antibakteriell, antientzündlich und beruhigt einfach die Schleimhäute.
Genau, dieser Zwiebelhonig. Saft, den man selber machen kann, könntest du ja vielleicht noch erwähnen.
Ja, genau, das wäre noch eine andere Möglichkeit. Also nochmal ganz kurz, beim Tee ist fast egal, welcher Tee. Man kann natürlich Thymian-Tee und Salbei-Tee nehmen und da einfach einen Teelöffel Honig reinmachen. Der Zwiebelsud, das geht so, dass man eine Zwiebel ganz klein hackt und dann in ein Gefäß, so ein Marmeladenglas zum Beispiel, tut mit Honig bedeckt und über Nacht stehen lässt und dann diesen Sud sozusagen da einmal durch Sieb gibt, dann diesen Sud gewinnt und davon so einen Teelöffel auch entweder pur oder eben in den Tee. Das ist auch etwas, das tatsächlich viele Eltern und viele Familien so machen und das ist etwas, was auch gut gemacht werden kann.
Viel gemacht wird auch Brustwickel und das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Wir haben feuchte Wärme und darüber was Trockenes, ähnlich wie bei den Wadenwickeln. Nur, dass man dann eben überlegt, was nehme ich? Viele Eltern nehmen Kartoffelwickel oder Quarkwickel.
Was heißt Kartoffelwickel?
Ja, dass man tatsächlich, ja, dann nimmt man tatsächlich gekochte Kartoffeln, matscht die.
Oha.
Und dann dürfen die natürlich nicht mehr richtig heiß sein und die werden dann auf dieses feuchte Tuch getan und darüber das Trockene. Und das Gleiche kann man mit Quark machen, der Quark dürfte direkt auf die Haut, die Kartoffeln lieber nicht. Und Zitronenwickel werden auch viel gemacht, dann sind die feuchten Tücher praktisch mit Zitronensaft getränkt. Und immer ist das Prinzip, dass über der feuchten Wärme noch was Trockenes kommt. Das machen eigentlich relativ viele Eltern. Es gibt auch Bienenwachsauflagen, die man kaufen kann in der Apotheke.
Die sind für gerade die kleineren Kinder ganz gut geeignet, also für Kinder unter einem Jahr. Im Grunde schon ab 3 Monaten kann man die verwenden, die auch so ein bisschen angewärmt werden und dann auf die Brust gelegt werden. Die kann man auch mehrfach wiederverwenden.
Ganz schön häufig sogar.
Ja, genau.
Oberkörperhochlagerung wird immer so als so ein banaler Tipp empfunden, ist für Reizhusten richtig toll. Und damit ist nicht Sitzposition gemeint, sondern 30 Grad. Das erreicht man, wenn man unter die Matratze, bitte nicht unter den Kopf des Kindes, das dritte Kissen, unter die Matratze ein dickes Kissen, eine gefaltete Decke, ein Aktenordner oder sowas packt. Und Dampfinhalationen machen viele gerne. Und wenn man sie richtig macht, sind sie auch total hilfreich. Da kann man entweder, wenn man jetzt aus der Babyzeit noch so einen elektrischen Inhalator hat, den verwenden, ist aber gar nicht notwendig. Alle Kinder ab 4 Jahren können über so ja in der Apotheke für wenig Geld zu kaufende Inhalatoren, das sind dann so Plastikgefäße, unten ist ein Töpfchen, oben ist sowas zum Aufdrehen, was ein Maskenaufsatz hat. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt.
Claudia macht das jetzt gerade vor mit ihren Händen.
Aber ja, Entschuldigung, das könnt ihr natürlich nicht sehen. Und dann kommt unten ganz einfach ein Viertelliter kochendes Wasser aus dem Schnellkocher rein. Entweder Kamilleblüten oder zwei Beutel Kamilletee oder, was auch völlig reicht, ein gestrichener Teelöffel Salz. Dann hat man eine Sohle. Und bitte nichts, was scharf ist. Wir kommen gleich nochmal auf die ätherischen Öle. Das mögen Kinder überhaupt nicht. Und der Vorteil ist, wenn wir diese kleinen Inhalatoren verwenden, dass die Kinder eben kein Tuch über dem Kopf haben, darunter gefangen sind, dass es keine Verbrühungsgefahr gibt. Das ist ja auch wichtig, ne? Wenn man so völlig erschöpft über so einem Topf mit dampfenden, kochenden Wasser ist und man wird müde und platscht da rein, das ist wirklich super gefährlich. Also es ist wenig aufwendig, es ist viel angenehmer auf die Art und man kann da nebenher eben Hörspiel hören, Buch angucken und so weiter.
Es gibt als pflanzliches Präparat, es gibt Thymian-Myrte-Balsam, damit kann man die Brust einreiben. Da macht man sich die ätherischen Öle zunutze und darauf wollten wir auch nochmal speziell eingehen, denn richtig. Ätherische Öle gibt es in allen Variationen und wir alle kennen das Erkältungsbad, was so schön nach Eukalyptus duftet und da sind wir noch, das ist uns jetzt hier nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es bestimmte ätherische Öle gibt, die für Kinder, gerade für kleine Kinder wirklich gefährlich sind, Kinder im Säuglingsalter, da geht es insbesondere um Eukalyptus, Menthol und Kampfer.
Das sollen kleine Kinder nicht,
Nein, auf keinen Fall.
Auf keinen Fall, weil es zu einem Stimmritzenkrampf kommen kann. Also es kann sein, dass hier im Kehlkopf sozusagen sich alles zuschnürt und es dann tatsächlich bedrohlich sein kann.
Also Eukalyptus nicht und Kampfer und was war das?
Menthol.
Menthol, interessant, ja, was ja Erwachsene viel verwenden.
Ja. Genau, nicht für kleine Kinder.
Nicht für kleine Kinder.
Wir sind immer strenger geworden. Wir haben früher, gab es ganz viele von diesen Präparaten, die man schon für Säuglinge anwenden konnte. Dann haben wir irgendwann aufgrund der schlechten Erfahrungen, Haut und Schleimhäute wurden immer empfindlicher. Wir haben fast nur noch Ekzeme gesehen, wenn das auf die Brust geträufelt wurde. Wir haben immer mehr anekdotisch Berichte bekommen über Atemstörungen bis hin zum Atemstillstand bei Babys. Wenn das versehentlich in die Nähe von Mund oder Nase getropft ist, dieses Zeug. Und da hat man gesagt, nee, das ist zu gefährlich. Alle unter 2 sollen das nicht mehr bekommen, selbst wenn das für Säuglinge deklariert ist. Und jetzt sind wir sogar noch strenger und sagen eigentlich alle im Kleinkindalter lieber nicht. Es gibt aber so ein paar Ausnahmen.
Und genau. Im Kleinkindalter heißt dann?
Bis 4.
Bis 4, okay.
Ja.
Also davon ausgenommen, der Thymian-Myrte-Balsam, so kamen wir gerade darauf, mit dem man die Brust gut einreiben kann, was auch schleimlösend und genau, ein bisschen beruhigend wird.
Ja, und die Majoran-Butter, auf die wir jetzt gleich nochmal zu sprechen kommen, die man in Apotheken in so kleinen Döschen kaufen kann, ist auch total harmlos.
Mhm. Ja, die wird ja gerne bei Schnupfen von Säuglingen angewendet.
Da kann unter
man so
die Nase.
Ein bisschen unter die Nase sozusagen geben.
Da sind wir schon beim Schnupfen.
Ja, genau.
Schnupfen, willst du oder soll ich?
Da gibt es so einige Dinge, also die Majoran-Butter, Engelwurzbalsam wird häufig verwendet, aber auch Salzwasser, Nasenspray kann einfach sehr gut sein, weil wir das, wenn es diese physiologische Kochsalzlösung ist, das gibt es als fertiges Nasenspray zu kaufen, das kann man aber auch tatsächlich eigentlich selber herstellen, aber da gibt es kein Limit. Damit kann man eben ganz oft die Nase befeuchten, auch schon bei den ganz Kleinen und im besten Fall niesen die mal ordentlich, dann kommt richtig reichlich viel raus.
Ja, oder man kann es leichter absaugen. Viele Eltern haben auch gute Erfahrungen damit und ich habe das früher bei meinen Kindern auch gemacht, mit so einem ganz einfachen Nasenballon mit einer Olive vorne dran. Wenn es sehr röchelig ist in der Nase oder wenn man gerade gespült hat, eben den Schleim abzusaugen, weil kleine Kinder ja natürlich nicht selber die Nase auspusten können. Das schaffen sie ja nicht.
Aber und da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander, denn ich bin immer gar kein großer Fan von diesem Absaugen. Es gibt ja sogar, es gibt wirklich Absauger, die kann man an den Staubsauger anschließen. Die haben so eine kleine Druckfalle da drin. Und dann kann ich das Schläuchlein, mache ich den Staubsauger an und gehe mit dem Schläuchlein in die Nase.
Das ist komplett verboten, bitte. Systeme, die, wo man das...
Jetzt wollte ich das gerade so schön...
Ach, entschuldige.
Nein, du wolltest. Ich wollte nur sagen, das ist tatsächlich gar nicht mal so wenig verbreitet und bitte, bitte machen Sie das nicht. Ich finde einfach auch, dass man sich ein bisschen, also man muss einfach vorsichtig sein, da an der Nase permanent darum zu manipulieren. Ich finde, es reicht eigentlich auch aus, die Nase auszudrücken und unten auszuwischen.
Jetzt haben wir es endlich mal geschafft, dass wir was haben, wo wir nicht einer Meinung sind. Das ist nämlich normalerweise nie der Fall. Aber ich möchte das nochmal spezifizieren. Es ist nicht also es ist nicht unangebracht, ein Device, welches auch immer es sein mag, ist nämlich auch ganz egal, wenn das an den Staubsauger angeschlossen wird, solange vorne eben kein Schlauch ist, den ich in die Nase hinein beordere und damit die Schleimhaut total irritiere und auch schädigen kann, sondern nur eine Olive da ist, die vorne ans Nasenloch gehalten wird. Das ist eigentlich die unbedenkliche Variante, die auch viele mit großem Erfolg einsetzen. Dass ob da jetzt, ob sie da dran saugen, ob sie da einen Staubsauger dran tun, ich halte das alles für gar nicht erforderlich. Oder ob man diesen kleinen Ballon hat, den man drückt, um ein Vakuum zu erzeugen, den es für wenige Euro im Drohmarkt gibt. Das ist eigentlich nicht der Witz, sondern es darf nichts in die Nase hineingesteckt werden. Da sind wir uns zumindest sehr einig. Das sollte man lieber nicht tun.
Ja, genau. Für ältere Kinder kann man natürlich auch so Nasenduschen machen.
Für die Hartgesottenen?
Jo. Ja, das ist eklig ein bisschen. Das kenne ich auch.
Kinder, die das mitmachen.
Aber es gibt echt Familien, die das durchziehen. Und es gibt sogar käufliche Babynasenduschen.
Ja, aber auch das bitte nur bei kooperativen Kindern.
Ja, nie auf Zwang.
Kenne ich nicht so viele von, aber genau, nie auf Zwang das machen, denn auch da können sich die Kinder böse verschlucken natürlich, ne? Und das auch in die falsche Röhre in Anführungszeichen kriegen.
Sind wir beim Hals. Halsschmerzen. Salbei, Kamille, Thymian. Ich glaube, du hattest das schon als Tee vorhin einmal erwähnt.
Genau.
Man kann das auch, wenn die Kinder groß genug sind, können sie solche Tees auch gurgeln. Das können nur natürlich kleine Kinder noch nicht. Größere Kinder, so ungefähr ab 3, 4, können auch Lutschepastillen bekommen. Und ob das dann Honig, Salbei oder sonst was Pastillen sind, ist gar nicht so entscheidend, so kriegsentscheidend. Die dürfen sogar schmecken, sage ich den Eltern immer.
Genau, also aber da muss man eben ein bisschen gucken, ab wann das so geht, irgendwie, ne, dass die Kinder sich nicht an diesen Bonbons verschlucken. Meine Kinder haben dann früher... Mein Sohn stand dann vor mir und hat dann so ein Ding in der Hand gehabt und hat gesagt, ist das ein Runterschlucker? Da habe ich gesagt, nein, das ist kein Runterschlucker, das ist was zum Lutschen. Das war bei uns immer so die große Entscheidung irgendwie. Ja. Kann ich das runterschlucken oder muss ich das im Mund behalten? Aber dafür müssen sie eben auch schon ein gewisses Alter haben.
Tee mit Honig können wir auch beim Halsweh benutzen. Und dann, was wirklich gar nicht so viele auf dem Schirm haben, dieses Seidentuch um Hals. Ich habe gerade Halsweh, deswegen habe ich auch gerade ein Tuch drum. Das klingt nach gar nichts. So ein bisschen wie die Oberkörperhochlagerung beim Reizhusten, bringt aber total viel bei Halsschmerzen. Mhm. Also auf jeden Fall sollen die Kinder ein Tuch um Hals bekommen, also die Wärme. Da muss gar kein Wickel sein,
den man auch machen könnte,
aber der natürlich jetzt nicht den ganzen Tag gemacht werden kann. Das Tuch kann aber sogar nachts da sein. Also da kann man dann vielleicht ein Seidentuch von Mama nehmen oder so. Es ist jedenfalls total hilfreich, dort etwas drum zu wickeln.
Und diese Tees dürfen auch hier wieder gerne so einen Teelöffel Honig haben. Ne? Das ist auch hinten im Rachen etwas, was so ein bisschen abmildernd und auch schmerzlindernd wirkt.
Ohren.
Ohren. Da habe ich selber eine Erfahrung, die ich beisteuern möchte. Als meine Tochter total klein war, ich glaube ein halbes Jahr oder so, hatte die zweimal eine Mittelohrentzündung. Und das erste Mal hat sie Antibiotika gekriegt und das ging dann auch weg. Aber es kam wieder und da hat der Arzt gesagt, ein Zwiebelwickel wäre sinnvoll. Dazu hat man also eine Zwiebel aufgeschnitten, den Saft so ein bisschen ausgepresst, ich glaube auch so ein bisschen klein gehackte Zwiebel in so ein Tüchlein gemacht und das ans Ohr gehalten und das Ganze mit einem Schal dort festgebunden. Das sah total komisch aus. Aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, das hat so die Entzündung da rausgezogen.
Du hast es jetzt im Prinzip uns abgenommen, das zu erklären, wie das geht, weil du es super erklärt hast. Und das ist genau das Ding. Du musst es eigentlich nicht anwärmen unbedingt. Es gibt auch Leute, die sagen, jetzt wärmen sie das noch ein bisschen an. Aber eigentlich reicht es, wenn man sagt, so eine Kinderfaustgröße. Man kann zum Beispiel, das Tuch soll ja grob gewebt sein, damit die ätherischen Öle aus der zerhackten Zwiebel auch wirklich den Weg dahin finden. Und das heißt, man nimmt zum Beispiel ein Stück Stoffwindel oder so. Das hat ja jeder daheim. Oder diese Spucktücher, ne? Dann kann man das von ein Stück nehmen, dann walkt man das noch ein bisschen. Da musst du auch vorher den Saft eigentlich nicht auspressen. Leg das da drauf für 20 Minuten und macht ein Tuch drum, die Körperwärme und die reicht eigentlich dann aus. Wenn man das anwärmt, bitte nicht heiß aufs Ohr packen.
Ja, genau. Und bitte auch nicht die Zwiebel ins Ohr oder den Zwiebelsaft ins Ohr träufeln, kommt alles vor.
Vor allen Dingen stecken die Leute zum Teil auch die Zwiebelstücke in den Gehörgang. Das geht natürlich gar nicht.
Klingt nach schwerwiegenden
Aber Zwiebel an sich ist wirklich eine Wunderknolle. Ne? Das ist wirklich stark entzündungshemmend. Und Zwiebel, nur hier kleiner Exkurs, ist auch wirklich die absolute Wunderwaffe bei Mücken und bei Insektenstichen, sogar vielleicht gerade eher noch bei den heftigen Bienen- oder Wespenstichen. Mhm. Die aufgeschnittene Zwiebel auf den Stich bewirkt Wunder.
Das ist fast dasselbe wie Fenistil oder so Ventol drauf zu tun. Ja. Und bitte nicht träufeln, nicht reinstecken, kein Rotlicht. Mhm. Also häufig denken Eltern, wir können den Kindern helfen, wenn wir dann das kranke Ohr davor ein Rotlicht tun. Da freuen sich die Bakterien in der Mittelohrhöhle richtig, wenn sie noch kultiviert und bebrütet werden. Außerdem birgt das immer bei kleinen Kindern mit ihrer sehr empfindlichen Haut die Gefahr thermischer Verletzungen, also dass es richtig zu Verbrennungen kommt. Mhm. Nicht machen bitte. Aber was wir noch sagen müssen bei Ohrenschmerzen, da muss man jetzt sagen, der Zwiebelwickel ersetzt nicht abschwellende Nasentropfen, weil das Allerwichtigste, wenn die Mittelohrhöhle verstopft ist und Druck aufbaut und Schmerzen, ist, dass die Tubenfunktion wiederhergestellt wird. Das kann der Zwiebelwickel von außen nicht leisten. Das heißt, das ist eine flankierende Maßnahme, aber trotzdem abschwellen bitte.
Und gerne auch was zum Schmerzlindern geben.
Ja, Schmerzmittel, ganz wichtig.
Genau, und diese Nasenspray, also das ist dann schon auch das herkömmlich gekaufte für die entsprechende,
das entsprechende Alter. Da ist nicht dann nur das Kochsalzspray, sondern das Abschwellende.
Xylometazolin oder Tetrazolin sind da drin und das braucht es dann. Mhm. Ja, genau.
Magen-Darm, Bauchweh.
Salzstangen.
Also wir wollten eigentlich erstmal bei den Bauchschmerzen anfangen. Schon bei den ganz Kleinen haben wir ja oft diese Phase, wo sie sehr, sehr viel mit ihrem Bauch zu tun haben und offensichtlich wirklich Bauchschmerzen haben, also im ersten Lebensjahr, in den ersten Lebensmonaten. Da kann man sehr schön erstmal massieren, so im Uhrzeigersinn. Es gibt auch Kümmelöl, was man dafür benutzen kann. Feuchte Wärme. Jetzt lacht Claudia.
Ja, ich lache, weil das natürlich, Kümmel ist gut für Blähungen, aber wenn man das Kümmelöl auf die Haut, auf die Bauchhaut aufträgt, muss man natürlich nicht annehmen, dass der Kümmel dann im Darm landen wird.
Trotzdem schwöre ich.
Aber man braucht Öl oder Creme.
Der Vollständigkeit halber sollte das auf jeden Fall hier erwähnt
werden.
Genau. Ansonsten bei den etwas älteren Kindern hilft unheimlich gut feuchte Wärme. Im Grunde sind wir wieder bei einem Wickel. Ne? Mhm. Da muss auch gar nicht irgendwie eine Substanz oder irgendein ätherisches Öl mit drauf träufelt werden, sondern eben das feucht-warme Küchenhandtuch, bitte nicht zu heiß, auf den Bauch und dann das trockene Tuch drüber, hilft wirklich sehr, sehr gut. Auch das Kirschkernkissen wird ja gern genommen, also die Wärme.
Und für die Wärmflasche vielleicht nochmal, ich möchte nochmal eine Lanze für die Wärmflasche brechen, das ist natürlich auch gut, aber bitte dran denken, das sehen wir, wenn die Kinder manchmal mit den Wärmflaschen in die Praxis kommen, da passen mal oft 1,5 oder 2 Liter Wasser rein. Und eine Wärmflasche zuzubereiten, da müsste man mehrere Sachen bitte, wenn die im Kindesalter angewendet wird. Erstens, nicht das gerade frisch aufgekochte Wasser verwenden, einen Moment abwarten, dass es vielleicht auf 70 Grad runtergekühlt ist. Dann, man braucht nur die Wärmflasche zu einem Drittel, maximal der Hälfte mit Wasser befüllen, dann den Rest der Luft rausdrücken und dann zumachen, weil sonst wird die viel zu schwer. Man kann ja nicht einem 2 Jahre alten Kind einen 2 Liter Beutel, das sind ja 2 Kilo, aufs Gewicht, auf den Bauch rauflegen. Sowas macht überhaupt gar keinen Sinn. Das vielleicht nochmal dazu gesagt. Und dann, du hast schon die Kirschkernkissen erwähnt, glaube ich, ne?
Genau.
Dann haben wir, glaube ich, das, was man drauflegt.
Genau.
Besprochen.
Was man drauf von außen machen kann. Hier kann sehr hilfreich Kamillentee sein. Und den man entweder aus den Kamillenblüten zubereitet oder einfach den herkömmlichen, den Kamillentee kauft. Jetzt kommen wir nochmal zum Kümmel.
Ja.
Also
bitte.
Diesmal nicht von außen, sondern von innen. Es gibt Kümmelzäpfchen für Säuglinge. Und die kann man tatsächlich auch verwenden. Alles bisschen in Maßen, was wir hier so sagen. Ne? Also denn unsere pflanzlichen Präparate haben eine Wirkung und man kann auch zu viel geben. Also
eins am Tag, sagt man
ein
eigentlich.
Ein Kümmelzäpfchen am Tag ist fein, aber nicht 3 oder 4. Ne? Also da möchten wir einfach nochmal drauf.
Soll helfen, dass Gase auch besser abgehen nach unten. Ne? Genau, was haben wir noch? Wollen wir noch den kleinen Exkurs zum Fencheltee nehmen, weil das jetzt gerade so aktuell ist? Das
haben Tee ist aktuell.
Ja, weil ganz viele Familien haben diese Warnungen inzwischen mitbekommen bezüglich der Fencheltees, weil da ist eine bestimmte Substanz oft drin, das Estragol. Das ist ein natürliches Kanzerogen, also es kann in hohen Dosen, Achtung, in hohen Dosen krebsauslösend sein. Und da gibt's extrem schwankende Konzentrationen von diesem Stoff im Fencheltee, sodass man jetzt erstmal gesagt hat, obwohl im Tierversuch extrem hohe Dosen verwandt worden sind, die ganz hochwahrscheinlich in den Baby-Fencheltees überhaupt nicht erreicht werden. Bis das genau geklärt ist, sollte man kein Fencheltee mehr einsetzen. Das ist für uns schon auch eine Einschränkung, weil Fencheltee war der Tee, der für Babys und Kleinkinder
mit den Bauchschmerzen
empfohlen wurde. Warmer Fencheltee. Mhm. Und der ist jetzt bis zur Klärung der ganzen Geschichte erstmal out.
Ja, kann man den dann ersetzen durch Kamillentee? Oder
ja, das kann man gut ersetzen durch Kamillentee.
Stand heute schon.
Ja, aber auch Fenchel, Anis, Kümmel, der Stilltee ist eben auch raus. Mhm. Ne? Also die zwei Sachen, das müssen wir schon dazu sagen. Magen-Darm, was tun wir, wenn Kinder erbrechen?
Mhm.
Genau. Wir versuchen ja, möglichst die Kinder wieder mit Flüssigkeit zu versorgen. Wenn die Kinder so eine Übelkeit haben, dann sollten die Getränke möglichst kühl sein.
Es löst weniger Brechreiz aus.
Genau. Und man kann sehr gut zum Beispiel eine stille Apfelsaftschorle nehmen. Also, dass man ein Drittel, maximal die Hälfte Apfelsaft und dann mit Wasser, mit stillem Wasser auffüllt. Das ist ganz wichtig, weil es eben die Glucose zurückgibt. Auch genauso gut kann man am Tee mit Traubenzucker süßen. Denn wenn die Kinder in diesem Erbrechen sind, dann werden irgendwann die körpereigenen Reserven abgebaut, dann entstehen Ketone und die machen wieder Übelkeit. Dann kommt man aus diesem Kreislauf nicht raus. Deswegen sind wir sonst immer für ungesüßte Getränke. Aber in diesem Fall, also bei Erbrechen, ist das wirklich ein bewährtes Mittel.
Genau, und es ist ähnlich in der Konzentration wie die Elektrolytlösungen, die man bei Brechdurchfall oder Durchfall ja gerne empfiehlt. Und deren Konzentration genau die gleiche Konzentration hat bezüglich der Blutsalze wie im Blut selbst. Das ist ein Riesenvorteil. Und da sind auch hoch aufgeschlüsselte Zucker drin in diesen Präparaten, die der Körper nicht verdauen muss, sodass die eigentlich wie eine Infusion zum Trinken sind. Das hatten wir auch bei der Magen-Darm-Folge schon mal erklärt. Das halten wir hier jetzt kurz. Aber was noch wichtig ist, dass Charlotte hatte das ja gesagt, das sind sozusagen die Dinge, die wir empfehlen. Aber ganz extrem kleine Portionen. Oft ist es so, dass die Kinder dann natürlich auch einen dollen Durst haben und die Eltern reichen ihnen ihr Fläschchen oder ihren Trinkbecher und dann ächzen die 150 Milliliter, die kommen sehr, sehr viel wahrscheinlicher wieder retour, als wenn das 10 oder 20 Milliliter Portionchen alle paar Minuten sind. Also eine ganz große Regel ist, alle paar Minuten ein paar Löffel oder ein paar Schluck wird besser drin bleiben als größere Mengen.
Durchfall. Genau, bei Durchfall, glaube ich, empfehlen wir alle, wenn die Kinder also keine begleitende Übelkeit, das Erbrechen haben, sondern einfach hauptsächlich den Durchfall haben und durchaus trinken und auch etwas essen können, die Karottensuppe, die gute alte Karottensuppe nach Moro heißt die.
Ab bei Kostalter, ne?
Genau.
Wichtig, ja, nicht bei den ganz lütten Babys.
Ja. Man nimmt 500 Gramm Karotten und ein Liter Wasser und dann lässt man das wirklich 90 Minuten vor sich hin köcheln. Das ist ganz wichtig. Und dann wird es püriert, kommt ein Teelöffel Salz rein und wieder auf einen Liter Flüssigkeit aufgefüllt mit Wasser, weil das eben sehr, sehr gut wieder zur Festigung des Stuhlgangs führt. Ne? Und weil eben auch die Erreger sich an diese Karottenbestandteile binden und damit viel schneller ausgeschieden werden.
So. Ja, und dann
das ist echt ein super Tipp, das habe ich noch nie gehört. Karottensuppe bei Durchfall, aber nur so nach Charlottes Rezept gekocht.
Ja, kann man wunderbar googeln. Karottensuppe nach Moro.
Ja, das ist wirklich ein ganz altes Mittel, was das er immer noch Bestand hat. Mhm. Und dann ist noch wichtig, dass wir auch geriebenen Apfel einsetzen können. Geriebener Apfel, der bräunt sehr schnell. Das hat vielleicht jeder schon mal bemerkt. Wenn man noch ganz viel Oberfläche schafft durchs Reiben, dann wird es sehr schnell braun. Und das ist genau das, was wir wollen. Also bitte nicht frisch geriebenen Apfel, damit er bloß nicht braun ist, dem Kind geben bei Durchfall, sondern es geht gerade um das Braune. Das Braune zeigt nämlich, dass Pektin freigesetzt wurde und Pektin stopft. Mhm. Also das darf man, aber auch da gilt, nicht zu viel. Man sagt eigentlich so zweimal am Tag, ein halber geriebener Apfel ist die Höchstmenge. Warum? Weil in Apfel, Kernobst, unheimlich viel Fructose drin ist. Und Fructose ist wie Milchzucker. Fruchtzucker wird nicht so gut verdaut oder ist zumindest eine Herausforderung für die gestresste Darmschleimhaut. Und deswegen sollte man es nicht übertreiben mit dem geriebenen Apfel. Mhm. Und wir haben noch den Heidelbeertee, ne?
Ja.
Das ist auch super altes Hausmittel. Wichtig ist, dass die getrocknet sind, die Heidelbeeren, die wir da aufgießen.
Genau, denn die frischen Heidelbeeren helfen wunderbar, wenn Kinder zu Verstopfung neigen. Aber die getrockneten Heidelbeeren kann man auch so kaufen. Da würde man einen Esslöffel von diesen Heidelbeeren mit 250 Milliliter Wasser aufkochen und dann so 10 Minuten ziehen lassen und das dann im Grunde als Tee den Kindern geben, wenn es ein bisschen abgekühlt ist.
Und die bekommt man im Reformhaus oder wo kriegt man die?
Ja, die kriegt man.
Mhm. Genau.
Es gibt auch Probiotika. Das gehört eigentlich jetzt nicht so sehr hier in die Folge Naturheilkunde, ist vielleicht etwas, was wir nur ergänzend erwähnen wollen. Das ist etwas, wo die Eltern auch gerne ihre Kinderärztinnen und Kinderärzte ansprechen können.
Ja. Und dann haben wir noch den Kopfschmerz.
Oh ja, das würde mich auch interessieren. Was hilft denn?
Ja, also hier ist erstmal vielleicht vorweg zu sagen, wenn wir die Kopfschmerzen durch das, was wir jetzt gleich sagen, nicht günstig beeinflussen können, wenn sie nicht deutlich besser erträglich werden, bitte, bitte Schmerzmittel geben. So. Und zwar dann richtige Medikamente. Kopfschmerzen, was hilft? Bei den allermeisten Kindern hilft, dass man sich hinlegt und ausruht und Reiz abschirmt und Zuwendung bekommt und sich einen kalten Lappen auf die Stirn legt oder ein bisschen, wenn die Kinder das gerne haben, Pfefferminzöl, das ist ein medizinisches Öl, Eumünz zum Beispiel, wir dürfen das ja eigentlich nicht, aber da gibt es nicht viele andere Präparate. Also hochgereinigtes Pfefferminzöl für die Schläfe, das kann alles was bringen. Jedoch ist zum Beispiel bei dem, das haben wir in der Kopfschmerzfolge, glaube ich, auch erzählt, ne, Charlotte, gibt es auch Spannungskopfschmerzen, bei denen es sinnvoller sein könnte zu sagen, so pass mal auf, Bildschirm aus, geh mal raus, Tageslicht, Frischluft, Bewegung, dass das besser hilft. Es hängt also ein bisschen davon ab, ob das ein krankheitsbedingter Kopfschmerz ist, weil das Kind grippig ist, dann braucht es die Ruhe. Und wenn es aber so ein Spannungskopfschmerz ist, dann kann es sein, dass Bewegung und Frischluft viel besser wirken.
Weiß das Kind das vielleicht auch selber so intuitiv?
Nein. Nicht so? Mhm. Weil die Kinder sehr häufig, wenn sie sich nicht gut fühlen, sehr gerne Bildschirmaktivitäten haben. Mhm.
Eins vielleicht noch zum Schluss, was wir auch in der Praxis häufig einsetzen, ist Lavendelöl. Das ätherische Öl dieser Lavendel-Essenz ist sehr, sehr gut beruhigend und entspannend wirksam. Und so dass das als Essenz muss das mit Öl aufgefüllt werden. Also da kann man ein Mandelöl nehmen oder auch ein Babyöl nehmen und dann 2-3 Tropfen auf die Brust sozusagen ein bisschen verreiben. Wir nennen das immer so ein bisschen das Zauberöl für die Kinder, die ihre Einschlafschwierigkeiten so haben, damit die sich entspannen. Ist auch wirklich ganz wunderbar, funktioniert ganz gut. Mhm. Ja, ich glaube, so haben wir einen ganz guten Überblick.
Eine riesige Tour gemacht.
Ein kleiner Ritt.
Bis zum Zauberöl, das kann man sich gut merken. Also vielen, vielen Dank für all diese Hausmittel, die wir gerne ausprobieren können. Und bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.